bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Dring, dring, dring. Liebe Freundinnen und Freunde von Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie, ich rufe gerade an bei Ruprecht Porzun, dem Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo Ruprecht.
Hallo, ja, Justus, du bist es. Das ist ja eine schöne Überraschung.
Genau, ich bin's. Ja, Justus Haukapp, Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität. Ruprecht, ich wollte mit dir mal über Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie wieder plaudern.
Ja, machen wir mal.
Erstmal starte ich aber mit einem Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Ruprecht, zur Publikation des Handkommentars zu DMA. Da wart ihr wahrscheinlich die Ersten jetzt auf dem Markt, oder? Ein echter First-Mover-Vorteil, den ihr euch da erarbeitet habt mit dem Erscheinen eures Kommentars bei Nomos, glaube ich. Richtig?
Richtig. Ja, vielen Dank. Das war jetzt in der Tat ein sehr dickes Brett und jeder Jurist, den ich treffe, sagt, wieso gibt es denn schon einen Kommentar zu einem Gesetz, das noch gar nicht angewendet wird oder seit ein paar Tagen wird es ja jetzt angewendet, weil der Designation Process gestartet ist. Und unsere Antwort ist immer, wir wollen früh loslegen, damit wir von Anfang an die Rechtsentwicklung mitprägen. Und meine Co-Autorinnen und Autoren sind alles Praktiker oder ganz überwiegend Praktiker aus Kanzleien, aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Der Andreas Schwab ist dabei, der ja nicht nur jetzt den DMA-Kommentar geschrieben hat, sondern den DMA selbst mitgeschrieben hat. Ja, wir waren irgendwie sehr zügig. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das funktioniert hat. Normalerweise zieht sich sowas immer ewig hin. Aber wir waren ein diszipliniertes Team und jetzt ist der DMA-Kommentar da. Wir sind wahnsinnig stolz. Er hat 686 Seiten und jeder muss ihn haben, das ist ja wohl klar.
Ja, also der darf in keinem guten Haushalt fehlen, der sich richtig für Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie interessiert. Also toll, das ist ja wirklich nicht simpel, so viele Autorinnen und Autoren dazu zu bringen, rechtzeitig abzugeben, damit das Ganze dann auch rechtzeitig in Druck geht. Also ja, da scheint so einige Management-Talente zu haben. Oder irgendwelche Drohpotenziale, die mir noch nicht bekannt sind. Also
wir sind doch die Netten. Wir haben diesmal bei dem Kommentar eine sogenannte Champagner-Challenge gemacht. Wer zuerst sein Manuskript abgegeben hat, hat eine Flasche Champagner gekriegt. Und eine Düsseldorfer Großkanzlei-Anwältin, sehr bekannt, hat es also geschafft. Und wir haben brav unsere Flasche Shampoos da abgeliefert. So machen ja, wir das. Nicht immer nur mit Druck
sehr,
und
sehr gut. Wobei
und so weiter.
Meine Erfahrung ist ja eher, dass man weniger auf den Ersten wartet, als vielmehr auf die Letzten. Ich weiß nicht, wie ihr die genau motiviert habt. Aber ich sehe schon, ihr habt auf jeden Fall von der Kronzeugenregel gelernt. Ja, man muss den Leuten irgendwelche Anreize bieten, oder kommen sie als Erstes über die Schwelle. Ich weiß nicht, ob sie dem Zweiten, wenn er signifikant zum Erscheinen des Beitrags des Handkommentars beigetragen hat, auch noch irgendwelche halben Champagnerflaschen gewährt habt oder so.
Dafür reichte natürlich mein Budget nicht. Aber solche Fragen kann man auch stellen. Übrigens, wenn wir jetzt hier gerade schon mit dem Werbeblock anfangen, Justus, am 23. Mai, da machen wir nämlich einen DMA-Launch-Talk oder Launch-Lunch-Talk, whatever. Da treffen wir uns online. Das kann man natürlich irgendwie in den Social Media und so weiter über nachlesen. Und Thomas Krammler vom DMA-Team der Kommission, Andreas Schwab und Sophie Gappa vom Wirtschaftsministerium werden mit uns und den Autorinnen und Autoren diskutieren über den aktuellen State of Play beim DMA. 23.05.
Ja, super.
Uhr.
Das
sage ich jetzt gerade noch. Und dann können wir auch mal über die wichtigen Themen der Woche sprechen, Justus. Zum Beispiel deinen.
Können wir gleich, aber ach, du weißt was, wenn wir eh schon beim Werbeblock sind, dann sagen wir doch noch was. Wir haben. Wenn man auch Themen vielleicht, na, Kronzeugenregelung vielleicht weniger, aber zum Kartell, zu Kartellen und zu Kartellschäden mehr lernen oder erfahren möchte oder Ansichten eines Insiders erfahren will, na, Insider hört sich falsch, der ist ja nicht kartellbeteiligt, aber jemand, der sehr involviert ist, wir haben einen Stargast in der nächsten Woche, richtig, Ruprecht?
Ja, dürfen wir schon sagen.
Sollen wir schon verraten, wer das ist?
Wir geben mal einen Tipp vielleicht. Ja. Es ist einer der profiliertesten erstinstanzlichen Richter, die im Kartellrecht tätig sind.
Des westlichen Ruhrgebiets.
Genau. Und ich werde aufpassen müssen, dass ihr nicht die ganze Zeit über Fußball quatscht. Er ist nämlich auch ein großer Fußballfan. Und ich glaube,
das stimmt
so,
ja gar nicht. Das ist ja das östliche Ruhrgebiet. Ich komme völlig durcheinander
das
hier.
Das ist das östliche Ruhrgebiet, ja. Also da können wir mal, wer sich für Kartellschadensersatz und Kartellrecht interessiert, der wird um die nächste Folge nicht herumkommen.
Genau, aber jetzt sollten wir mal loslegen, was diese Woche los war.
Ja, wir waren ja beide unterwegs. Justus, willst du mal beginnen? Du hattest einen fulminanten Auftritt oder zumindest einen großen Auftritt bei der Bundesnetzagentur. Mit der beschäftigen wir uns ja immer mal wieder so am Rande hier. Aber da gibt es ein Thema, das zumindest das Juristenherz höher schlagen lässt. Und deshalb hast du da die Keynote gehalten.
Ja, die Bundesnetzagentur wird jetzt stark von Ökonomen dominiert. Das ist was ganz Neues, aber Klaus Müller, der Präsident, ist ja Diplom-Volkswirt. Die Cornelia Barbie-Haller, seine Vizepräsidentin, ist auch Volkswirtin. Und anscheinend haben sie sich gedacht, ach komm, dann wollen wir auch mal was für uns tun und lassen als erstes einen Volkswirt sprechen auf dieser Tagung. Und tatsächlich, die Bundesnetzagentur macht alle 2 Jahre oder macht Tee, sagen wir, vor Corona, jedes Jahr eine große Tagung zur Netzregulierung, Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum für Energiewirtschaft oder dem Energiewirtschaftlichen Forschungszentrum Niedersachsen. Das findet in Göttingen statt, in der Paulinerkirche. Sehr schönes Ambiente. Und ich durfte dann tatsächlich dort sprechen zu den Herausforderungen der Netzregulierung. Und was viele vielleicht gar nicht so sehr auf dem Radar haben, man hört das ja immer, der Netzausbau muss vorangehen und so weiter. Irgendwie kriegt jeder das mit, dass da was passieren muss. Das im vergangenen Jahr der EuGH ja für manche doch recht überraschend geurteilt hat, dass die Bundesnetzagentur deutlich unabhängiger werden muss und der Gesetz- oder Verordnungsgeber ihr nicht so viel vorbestimmen kann in Frage der Regulierung. Und dieses EuGH-Urteil harrt jetzt einer Umsetzung. Es gibt allerdings auch schon einen relativ dicken Referentenentwurf zu dem Thema, wie denn die Bundesnetzagentur aus den Fesseln der Politik befreit werden kann, sag ich mal so, oder der Einflussnahme durch die Politik. Und von daher haben sie vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein Grund war, warum sie gesagt haben, jetzt laden wir jemanden ein, der auch Wettbewerbsökonomie parallel macht, weil natürlich, wenn man das Bundeskartellamt kennt, dann lernt man die Unabhängigkeit von der Politik sehr zu schätzen. Dass da eben eine ganz andere Unabhängigkeit vorherrscht beim Kartellamt als bei der Netzagentur.
Das ist ja, so wie ich mich erinnere, für viele Juristinnen und Juristen, die in dem Bereich tätig sind, ja eine Art Schock gewesen. Ne? Das, und zwar nicht zuletzt, also dieses EuGH-Urteil, so aus der Überlegung heraus, es kann doch nicht sein, dass da jetzt noch Behörde quasi einfach frei was reguliert, was so wichtig ist, was so wesentlich ist für unsere Gesellschaft. Das ist eine ganz andere Perspektive, als wir sie typischerweise durch das Kartellamt gewohnt oder geschult einnehmen. Aber ist das dann, ist es denn jetzt momentan tatsächlich so, dass das da durchregiert wird? Also hat man sich das so vorzustellen, dass dann der Bundeskanzler bei Herrn Müller anruft und sagt, du machst das jetzt so und so?
Naja, also der Bundeskanzler wird da sicherlich nicht anrufen, aber allein die Tatsache, dass
so
etwa, und dann erinnert er sich auch nicht dran, ob er mit jemandem geredet hat oder nicht und worüber. tatsächlich hat die Bundesnetzagentur ja politischen Beirat. Das ist vielleicht für Kartellrechtler nahezu undenkbar. Stellen wir uns vor, das Bundeskartellamt hätte einen politischen Beirat, wo MdBs dann Entscheidungen des Bundeskartellamts diskutieren. Das findet in der Bundesnetzagentur aber faktisch statt. Nicht nur im Energiebereich, auch im Telekommunikationsbereich. Und da ist dann natürlich eine Einflussnahme. Auch sind die Verordnung, wie Regulierung umzusetzen, sind viel strikter als die Vorgaben, die das Bundeskartellamt vom Bundeswirtschaftsministerium kriegt. Also eine Verordnung, wie genau die Vertikalbeschränkung auszulegen wären durch das Bundeswirtschaftsministerium, würden wir, glaube ich, als etwas befremdlich empfinden. Und das ist eben im Regulierungsbereich doch anders. Das war für viele überraschend. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es so überraschend hätte sein müssen, weil ich erinnere mich an eine alte Entscheidung im Telekommunikationsbereich, damals diese sogenannte Artikel 7 Verfahren, als man der Deutschen Telekom für Neuinvestitionen sogenannte Regulierungsferien einräumen wollte. Auch das wurde damals vom EuGH kassiert und gesagt, das ist ein zu großer Eingriff in die Freiheiten der in die Entscheidungsfreiheiten der Bundesnetzagentur. Und jetzt ist es bezogen auf den Energiebereich wieder so bekommen. Ich habe das vielleicht dadurch, dass ich auch eben sehr durch die Erfahrungen im Bereich Wettbewerb geprägt bin, das eher begrüßt. Ich glaube, dass das im Bereich der Energieregulierung sogar mindestens ebenso wichtig ist wie im Kartellrecht, weil hier geht es um sehr langfristige Investitionen, 20, 30, 40 Jahre. Da wird seit Ewigkeiten, und das hat auch keiner auf irgendeinem der Podien, die da veranstaltet wurden, vermisst zu sagen, es geht sehr stark um stabile Rahmenbedingungen. Man möchte nicht, dass sich dauernd alles ändert, damit man irgendwie eine halbwegs Investitionssicherheit hat. Und da hat die Politik in der Vergangenheit nicht geglänzt. Vielmehr hat sich eine unheimliche Regulierungsdynamik entfaltet und die Bedingungen wurden immer wieder geändert. Erinnern wir uns noch allein an den Atomausstieg. Rein, raus und bis zum Ende wurde diskutiert, ob man es nicht doch wieder anders macht. Das sind natürlich nicht gerade besonders stabile Investitionsbedingungen. Und da ist meine Hoffnung einfach, dass eine Agentur, die nicht so sehr durch tagespolitische Erwägungen getrieben ist, vielleicht für ein bisschen mehr Stabilität sorgen kann.
Ich bin da ganz bei dir. Ist natürlich trotzdem eine demokratiepolitisch irgendwie interessante Überlegung, dass man sagt, wir wollen die wichtigen langfristigen Entscheidungen lieber aus den Händen der Politik herausnehmen. Also das ist ja eine Tendenz, die wir, also wo wir uns ja in letzter Zeit schon, Entschuldigung, jetzt gehe ich nochmal gerade irgendwie eine Stufe höher in der Flughöhe, aber die Frage, wie gestalten wir unsere demokratischen Institutionen so aus, dass sie noch leistungsfähig sind, wo man den Eindruck hat, dass da eben manches dysfunktional geworden ist, das macht einem natürlich schon in gewisser Weise Sorgen, dass man dazu kommt, dass eine technokratische Behörde, die also technokratisch im Sinne von eben ohne direkte politische Kontrolle, dass das vielleicht der überzeugendere Regelungsweg ist, als das stärker rückzukoppeln an die demokratischen Institutionen. Aber das, also in der Sache sehe ich
es auch so. Ein Spannungsfeld, wobei die Institutionen, die eine große Unabhängigkeit von der Tagespolitik haben, in der Vergangenheit zumindest auch eine recht hohe Reputation und Ansehen in der Bevölkerung genossen. Also bei den Gerichten ist es ganz klar, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht genießt eine hohe Reputation. Und da können wir uns auch, glaube ich, nicht vorstellen, dass da ein politischer Beirat installiert werden würde. Die anderen beiden Institutionen, so im ökonomischen Feld, die traditionell, sagen wir mal, ein hohes Ansehen genossen, war das Bundeskartellamt und die Bundesbank. Also Institutionen, die man relativ weit von der Politik entfernt hat.
Ja, vielleicht nur
also um von das, daher ja. ist das theoretisch, glaube ich, ein großes Problem. In der Praxis hat das anscheinend besser funktioniert, als man befürchtet hat, vielleicht.
Nur um unsere VWL- und Jura-Erstsemester nochmal dran zu erinnern, das Konzept heißt Gewaltenteilung und die Justiz ist in dieser Gewaltenteilung außerhalb der anderen beiden Gewalten, wohingegen die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt natürlich eigentlich schon Teil der Exekutive sind, die irgendwie näher kontrolliert wird. Aber gut, lassen wir das mal so stehen.
Also aber das ist jedenfalls. Ich stimme dir ja zu, Rupert, aber da will ich trotzdem was sagen. So ganz schwarz-weiß ist das natürlich nicht, weil die Entscheidung dieser beiden Institutionen ja fast gerichtsähnliche Verfahren, auch eine gerichtsähnliche Organisation intern haben. Und das macht man sagen, gut, das ist eine Verwaltungsentscheidung. In anderen Jurisdiktionen werden diese selben Entscheidungen von Gerichten getroffen.
Ja.
Teilweise. Also das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, würde ich sagen.
Ist absolut richtig. Und nur um das klarzustellen, in der Sache bin ich da auch ganz dabei, dass die Unabhängigkeit des Kartellamts und wahrscheinlich dann auch der Netzagentur ein Riesenasset ist. Etwas, was wir wirklich zu schätzen gelernt haben im Kartellrecht. Dass man eben nicht jedem Wunsch des Bundeswirtschaftsministers gerade mal hinterhergelaufen ist.
Richtig, richtig. Also da könnte sich einiges verbessern. Aber Ruprecht, du warst auch auf Achse und hast in Brüssel eine spannende Tagung mitorganisiert. Ich glaube, mit der Kanzlei CMS, kann man ja ruhig sagen, ist ja ohnehin bekannt, Und ihr hattet tolle Gäste oder Speaker.
Ja, wir machen da immer mal wieder in Brüssel mit CMS zusammen die European Competition Conference. Und das ist immer so ein Stelldichein von wirklich guten Rednern. Andreas Mund war da, Olivier Garçon, der Generaldirektor von DG Comp und viele auch Inhouse-Juristen, die man sonst nicht so häufig auf den Panels sieht. Und das war eine interessante Tagung, weil man kriegt mal so wieder die Vibes ganz gut mit, was passiert gerade in Brüssel, worüber wird gesprochen und so weiter. Und ein wirklich witziger Moment, oder witzig ist das falsche Wort, ein merkwürdiger Moment war das Panel, das wir gemacht haben, Dirk van Liederkerke und ich mit Olivier Garçon, dem Generaldirektor. Und Dirk fragte so ganz unschuldig zu Beginn: Herr Generaldirektor, wie geht's denn eigentlich? Ja, how are you? Und was
das ist natürlich eine Steilvorlage, so eine Frage.
Steilvorlage, genau. Und statt also amerikanisch zu antworten, I'm great, how are you? Setzte Olivier Garçon, ist ja auch Franzose, dazu an, also zu einem wirklich ausführlichen 10, 15 Minuten Rant, sag ich mal, wie schlecht es geht. Ja, und das war erstaunlich. Das war ein Moment so in so einer Offenheit. Und das hatte auch gar nicht, wenn ich das jetzt schildere, dann wirkt das vielleicht so ein bisschen ironisch oder so, aber das war es überhaupt nicht. Sondern er sagte, er sei erschöpft, exhausted, er sei müde, er sei irgendwie fertig von den vielen Fällen, die sie derzeit hätten, von den wahnsinnig vielen Aufgaben. Und dann ging das eben so weiter, dass er sagte, sie wüssten in der Kommission nicht mehr ein und aus. Sie hätten so unfassbar viele Dinge zu bearbeiten in der DG Comp. Die Leute würden sich totarbeiten. Sie würden Burnouts haben. Die besten Leute gehen, weil sie die Burnouts nicht mehr aushalten. Und wir saßen wirklich so ein bisschen betroffen dabei. Aber es war eben wirklich, er schüttete sein Herz aus, muss man fast wirklich sagen. Und er hat natürlich insofern einen Punkt, weil wir jetzt eine wahre Flut von Themen haben. Wir haben ja hier mit Inge Bernhards gesprochen über die vielen Reformprojekte, die die Generaldirektion Wettbewerb angestoßen hat. Und was ihn natürlich dann sehr beschäftigt, es geht sozusagen von einer Krise in die nächste. Ja, wir hatten irgendwann die Finanzkrise mit ihren Auswirkungen und dann kamen plötzlich nacheinander Covid, Ukraine, Energie, Klimaschutz, wo in jedem Bereich eine Unzahl von Fällen losgeht. Und er bezog sich dann natürlich auch nochmal stark auf Beihilfe. Auf die Beihilfefälle, wo man dann wirklich im Minutentakt irgendwie neue Beihilfen genehmigen muss. Vielleicht war seine Laune auch dadurch so ein bisschen getrübt, dass am Vortag das Europäische Gericht diese Lufthansa-Beihilfen aufgehoben hatte. Das war natürlich ein starker Schlag ins Kontor für die Wettbewerbsdirektion, dass Ryanair da erfolgreich war mit der Klage gegen diese ganzen Luftfahrtbeihilfen. Aber das war nochmal ein interessanter Einblick, dass es eben in der Kommission ja sehr, sehr viel zu tun gibt und dass das natürlich an den Leuten auch nagt. Wir haben das ja aus dem Bundeswirtschaftsministerium auch mal gehört.
Ja, die Beihilfenkontrolle, das ist auch das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ich glaube, der Großteil der Case-Händler arbeitet im Beihilfenbereich.
Ja, das ist auch sehr flexibel. Das hat er auch nochmal geschildert. Das ist doch auch ein bisschen anders, als das bei uns, glaube ich, ist. Die haben so eine sehr flache Struktur oder so eine Struktur in der DG Comp, wo du die Leute relativ schnell von einem Thema aufs andere schicken kannst. Und das bedeutet dann eben, wenn es jetzt wie bei Corona ganz viele Beihilfen gibt und die irgendwie geprüft werden müssen, dann werden die Leute aus den anderen Bereichen abgezogen, ins Beihilfereferat zu State Aid gesetzt und dann machen die das. Ja, also so schilderte er das. Was dann natürlich wieder bedeutet, dass sie andernorts fehlen, wo wir eben auch Leute brauchen. Also auch DMA-Durchsetzung und so weiter. Das kommt ja alles dazu, Foreign Subsidies, Regulation, also all die Themen, die jetzt neu auch dazugekommen sind. Und klar, und dann sind natürlich sehr viele Leute zeitweilig in State Aid, wo man ja früher schon mal, wenn wir zwei erinnern uns vielleicht noch, wo man schon mal sehr erfolgreich damit war, das alles sehr weit herunterzufahren mit den Beihilfen. Ne? Also vor der Finanzkrise war die Kommission ja sehr erfolgreich damit, diese Beihilfen, die man ja eigentlich nicht will, diese Subventionitis in Europa, dass man damit schon weit war, das herunterzufahren. Und jetzt ist es quasi wieder in die Höhe geschossen.
Also die Finanzkrise hat da natürlich dann auch Tür und Tor geöffnet für alles Mögliche, wobei Auch in der Vergangenheit, ich erinnere mich noch, als ich mit Herrn Basedo, der ja auch leider verstorben ist, jüngster Vergangenheit, zusammen mit der Monopolkommission einen ausführlichen Bericht zur Beihilfenkontrolle gemacht haben, wir uns damals schon gefragt haben, ob die Prioritäten richtig gesetzt sind, ob man sich nicht lieber auf die großen Fälle konzentriert, als jede Beihilfe über 200.000 auch noch abzuprüfen. Da kann man vielleicht auch nochmal eine Arbeitserleichterung für die Kommission schaffen, weil ganz ehrlich, mit 200.000 Euro, da willst du den Binnenmarkt nicht kaputt machen.
Ja. Ich möchte nicht, Justus, dass du mit diesem Podcast irgendjemanden auf Ideen bringst, das Beihilfenrecht zu lockern. Deshalb gehe ich jetzt auf diesen Einwurf gar nicht ein.
Okay, dann lassen wir das dann erzählen. Lieber sozusagen, was noch passiert ist. Sozusagen abgesehen davon, dass anscheinend bei der Kommission doch eine gewisse Überarbeitung sich breit macht. Verständlich, wenn man wirklich guckt, was die alles bewerkstelligen mussten und müssen.
Ja.
Es waren ja auch noch andere prominente Speaker da. Andreas Mundt war da, hast du erzählt.
Genau, Mundt hat viel über Sustainability gesprochen, also unser Thema Wettbewerb und Nachhaltigkeit. Er war ja bei der Vorstellung unseres Gutachtens auch dabei. Und das zieht sich schon auch so als roter Faden auch so durch die anderen Panels, dass das ein Thema ist, mit dem man so seine Schwierigkeiten hat, weil man einerseits sieht, das ist ein wichtiges Ding, andererseits gibt es die großen und schönen Fälle nicht. Ja, also Mundt sagt, dann bringt uns doch bitte mal endlich eure Fälle, die wir da prüfen wollen, und die sieht er eben noch nicht, was es für ihn auch sehr schwierig macht oder wo er dann auch klipp und klar sagt, also wir werden dazu keine richtigen Leitlinien erlassen, in denen wir mal unsere Praxis zusammenfassen, weil wir dafür einfach zu wenig Praxis haben. Eine gesetzliche Ausnahme sieht er ohnehin nicht, so wie es Österreich eingeführt hat, sondern er sagte, wir werden uns weiter mit den Vorsitzenden schreiben, den sogenannten da durchhangeln. Also sprich, wenn wir keine Entscheidungen treffen, gibt es aber irgendwie ein Schreiben des oder der Vorsitzenden des der Beschlussabteilung, in der mal so ein bisschen die Rechtslage zusammengefasst wird. Und er hat auch nochmal hingewiesen auf diesen, wir haben uns ja mit den Themen befasst, auf diesen Artikel 210a der GMO, wo er meint, da steht uns ja wirklich noch jetzt, je nachdem wie das ausgelegt wird, steht uns eine ganz große Befreiung vom Kartellverbot ins Haus, in allen Bereichen, die irgendwie sozusagen Agrar, Lebensmittel und so weiter betreffen. Und ja, das war, dieses Thema ist irgendwie virulent, und wir hatten auch ein Panel, bei dem dann andere Leute wie Dirk Mittelschulte von Unilever, der in dem Feld ja sehr aktiv ist, und Leute aus anderen Unternehmen dabei saßen, wo es eben immer wieder um diese Frage geht, was können wir anerkennen, und vielleicht ist da. Und Dirk Mittelschulte sagte beispielsweise, es gibt eine ganze Reihe von Kooperationen, die laufen, die völlig unproblematisch sind, die gar nicht erst auf dem Radar des Kartellrechts irgendwie auftauchen, zumindest nach seinem Self-Assessment. Und wo es aber eben weiterhin zum Beispiel auch sehr schwierig ist, der Bereich des Information Exchange, also des Informationsaustauschs, weil man da dann sehr schnell in so Grauzonen rein. Also das Thema bleibt uns offenbar noch ein bisschen erhalten.
Ja, ich bin gespannt in diesem Kontext, welche Erfahrungen denn in Österreich gesammelt werden zu diesem Thema. Von daher muss ja den Österreichern vielleicht sogar dankbar sein, dass sie mal den Stein ins Wasser geworfen haben und ökonomisch, würde man vielleicht sagen, so ein Feldexperiment gestartet haben. Und jetzt können wir mal gucken, wie viel da in Österreich angemeldet wird. Als ich zuletzt da war, da sagte mir die Frau Haasdorf-Porsch, dass das noch überschaubar sei, sozusagen ohne ganz konkret zu werden. Aber da schienen jetzt auch keine Flut von Anmeldungen gekommen zu sein, um sich da befreien zu lassen. Weil das wird sicherlich noch eine interessante Erfahrung. Aber Robert, ich will auch noch was anderes mit dir gerne besprechen. Ich weiß nicht, ob es der Aufreger der Woche ist oder nicht. Da sind wir ja vielleicht auch noch gar nicht, aber es gab eine Untersagungsentscheidung in der Welt der digitalen Ökonomie, die zumindest einige aufgeregt hat. Sicherlich die betroffenen Parteien, nämlich nicht durch die Europäische Kommission, sondern durch die Competition Markets Authority in UK, die CMA. Betroffen waren Microsoft und Activision. Worum ging es da bei dem Fall?
Das ist schön, dass du das ansprichst. Das war nämlich der, wie sagt man immer, der Elephant in the Room bei unserer Tagung in Brüssel. Das war nicht Thema auf den Panels, aber wenn man so herumging, dann hörte man immer mal wieder Leute über diesen Fall sprechen, weil der zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, in Großbritannien schon entschieden war, schon untersagt war. Die Entscheidung der EU-Kommission stand noch aus, die ist inzwischen ergangen und die Europäische Kommission hat den Fall ja freigegeben, mit Auflagen, aber im Wesentlichen freigegeben. Und die Auflagen, die diese Freigabe ermöglicht haben, hatte Microsoft auch im Vereinigten Königreich angeboten. Und was man hier jetzt, also der Fall hat aus mehreren Perspektiven, ist dann natürlich super spannend. Zum einen ist es mal eine Untersagung im digitalen Sektor, ja, wo wir immer drauf gewartet haben, also dass das UK, dass die CMA sagt, wir untersagen jetzt einem der großen fünf Player mal eine Akquisition, und zwar eine, ich glaube, die haben über 60 Milliarden oder so dafür bezahlt oder wollten dafür bezahlen. Also es ist ein richtig fettes Ding. Das wird untersagt, das hatten wir ja eben nicht, ja. Dann trifft es auch noch, zweiter interessanter Punkt, Microsoft, von dem irgendjemand gesagt hatte, das ist ja der freundliche Elder Statesman der Internetbranche, ja, der das alles schon mal gesehen hat vor 20 Jahren und die Erfahrung schon gesammelt hat, die Google und Co. jetzt erst sammeln. Und Microsoft war auch so im Umgang mit der Kommission, mit den ganzen kartellrechtlichen Themen, aus meiner Sicht immer sehr konstruktiv. Der Karel Maske, der Microsoft da im Kartellrecht vertritt, das ist ja ein sehr umgänglicher Typ, aber wo man eben auch den Eindruck hatte, ja, die wissen eben schon, worum es geht im Kartellrecht, die gehen da so ein bisschen besser oder geschickter mit um als die anderen, und die sind jetzt hat sich der Tonfall total verändert. Ja, die Statements gegen diese CMA-Untersagung sind echt harsch. Und der dritte interessante Aspekt an der Sache ist natürlich, dass wir jetzt den Brexit hier mal wirklich in voller Blüte sehen. Die CMA schert aus dem Europäischen Verbund, untersagt eine Fusion, die in der EU durchgewunken wird. Und das bei einem globalen Geschäftsmodell. Also es geht ja hier um Activision Blizzard, das ist das Zielunternehmen. Und die, Justus, du kennst sie ja, weil die machen ja solche Spiele wie Call of Duty, World of Warcraft und also sind einer der wesentlichen Gaming
Also Call Anbieter. Of Duty dachte ich immer, ist, wenn du mich anrufst.
Bin hier froh, dass das nicht World of Warcraft ist, was das dann ist, aber okay. Sie machen auch Candy Crush. Ich weiß nicht, ob du das immer
Ich war an diesen Corona-Ministerpräsidenten-Runden leider nicht beteiligt. aber daher ist mir Candy Crush bestens bekannt.
Genau, ja, Bodo Ramelow hält da ja, glaube ich, den Germany-Record oder so, genau. Also es geht um diese Game.
Ja, anders als beim ESC, aber jetzt wollen wir nicht abschweifen, ja.
Genau, wo
war was war denn die, kannst du ganz kurz sagen, was das Hauptbedenken war, abgesehen davon, dass man sagt, naja, jetzt kauft da Microsoft ein anderes Unternehmen und das ist prinzipiell irgendwie verdächtig. Es muss ja eine etwas ausformulierte Schadenstheorie gegeben haben.
Ist gar nicht so ganz einfach, aber also ich glaube, man muss sich zunächst noch mal ganz kurz vor Augen führen, dass Gaming natürlich ein absoluter super Kommerzblock der gesamten technischen Entwicklung ist. Ne? Also habe immer gelernt, also man verdient im Internet Geld mit Sex und mit Spielen. Ja, also das ist sozusagen, sind die Treiber der jeweiligen Entwicklung. Hier geht es jetzt ums Spielen, ums Gaming, und das ist ein Markt, der bislang ja vor allem über diese Spielekonsolen von Sony, PlayStation dominiert wird und wo man jetzt erwartet, dass das stärker jetzt vernetzt wird in diese digitalen Ökosysteme. Und das große Thema ist dabei das sogenannte Cloud Gaming. Also du spielst quasi über die Cloud. Und das ist irgendwie ein neueres System im Vergleich zu dem, wie es bislang funktioniert. Und dieses Cloud-Game-Streaming, das ist aber noch ganz am Anfang. Also das ist noch nicht so, als sei das jetzt schon irgendwie voll da, aber man rechnet eben damit, dass sich das entwickelt. Und da war die Sorge, dass Microsoft mit seiner Power, mit seiner Verknüpfung durch Desktop, also durch Windows und durch die Aktivitäten, die Microsoft sonst hat, dass da dieses Cloud Gaming dann möglicherweise irgendwie sehr stark an Microsoft hängt, wenn Microsoft den führenden oder einen der super erfolgreichen Spieleproduzenten unter seinen Fittichen hat. Das ist, glaube ich, so im Kern der Punkt, über den da im UK gestritten wurde. Die Kommission hat das auch thematisiert, hat das aber letztlich eher nicht so kritisch gesehen, zumal es eben momentan so ist, dass mit Sony ein so starker Player im Markt vorhanden ist, dass man sich erstmal wünschen würde, dass da ein bisschen was aufgebrochen wird, möglicherweise, ja. Und zumal Microsoft eben auch sehr starke Lizenzpakete angeboten hat und gesagt hat, hier, wir geben jedem irgendwie, der Call of Duty haben will, geben wir da eine Lizenz und so. Und deshalb ist es umstritten. Und jetzt wird man natürlich sehen, wie geht das weiter? Wir haben den Fall auch in den USA anhängig. Das ist vielleicht auch noch so ein ganz interessanter Aspekt. Da hat die FTC geklagt. Du hast es ja eben schon gesagt, als wir über die Netzagentur gesprochen haben. Das System in den USA ist anders. Die FTC hat geklagt gegen diesen Zusammenschluss. Da steht die Entscheidung noch aus. Und dann ist, wenn man jetzt mal davon ausgeht, okay, die FTC kriegt den Fall vielleicht nicht durch, dann stellt sich die Frage, wie geht es denn dann weiter mit diesem Fall? Ja, wenn schneiden die dann Großbritannien aus ihrem Geschäftsmodell raus oder lassen sie den ganzen Deal platzen oder so? Also das ist auch strategisch und gesellschaftsrechtlich dann durchaus spannend.
Ah, das ist ja wirklich spannend. Dann haben die Gamer in UK auch noch einen Brexit aus dem Spielesystem möglicherweise. Ich gehe richtig in der Annahme, dass Microsoft da keine Sustainability-Argumente eingeführt hat und hat gesagt, ist doch gut, wenn das Spielen unattraktiver wird, die Jugendlichen spielen sowieso viel zu viel, wir machen es auch noch teurer und helfen den Jugendlichen zu nachhaltigeren Verhalten, offenbar nicht eingeführt worden in die Diskussionen, dieses Argument.
Ich kenne nicht alle Submissions, lieber Justus, aber ich note hier nochmal, ich stelle nochmal fest, dass du also den Gedanken, alles muss teurer werden, damit wir die Welt retten, dass dieser Lieblingsgedanke von dir doch weiterhin
mich nicht loslässt.
Dich nicht loslässt,
ja. Genau. Aber man kann das ja so als Werbeblock nochmal zum Ende demnächst auch nochmal nachlesen in der kommenden Ausgabe von WoW. Richtig, Ruprecht?
Oh ja, da haben wir, stimmt, ja, da hast du diesen Gedanken nochmal auf 50 Seiten ausgewalzt. Nein, aber...
ja, 50 Zeichen, wolltest du sagen.
Genau, in Tweetlänge, das ist ja ohnehin dein bestes Format.
Naja, also aber genau, da kann man unser Gutachten nochmal in ganz kurzer Form lesen.
Das ist offen natürlich nur, ne? Wer es wirklich ernst meint, der liest natürlich die 280.000 Seiten, Zeichen, whatever, die wir da fürs...
Die dann ja auch auf Englisch erscheinen in absehbarer Zukunft.
Hoffentlich, genau. Ja, Justus, haben wir noch einen Aufreger der Woche oder reicht uns schon... die Activision.
Nee, eigentlich, also der Aufreger der Woche war für mich, hatte was mit Wettbewerb zu tun, aber nicht mit Kartellrecht.
Der Gesangswettbewerb.
Der Gesangswettbewerb. Ja, ich finde das ja immer gut, wenn man Erwartungen stabilisiert. Das beruhigt die Leute und da hat Deutschland wieder einen maßgeblichen Beitrag geleistet, die Erwartungen zu stabilisieren. Ja, wir haben nicht irgendwie uns Feinde gemacht, wir sind wieder brav Letzter geworden. Beim Gesangswettbewerb.
Ich hörte irgendwie mit einer verdreifachten Punktzahl im Vergleich zum letzten Mal, irgendwie von 3 auf 9 oder so.
Das kann sein, ja, genau. Und ich glaube, es gab sogar Punkte aus Österreich und der Schweiz. Also anscheinend sind hinreichend viele Fans dieser Gruppe doch in die Nachbarstaaten gefahren.
Da gab es doch früher da immer dieses skandinavische Kartell und dieses Balkan-Kartell, das war ja wettbewerblich nicht zu durchdringen für.
Ja, ja, und die Sonderpunkte für Deutschland aus Mallorca, die gab es ja auch immer.
Genau, Mallorca galt da schon als eigenes Territorium.
Nee, aber Spanien hat immer ein paar Punkte gegeben und hat sich gefragt, woran lag es. Sie haben gesagt, ach so, ja, da sind so viele Deutsche auf Mallorca.
Na, sehr schön. Justus, dann Müssen wir uns irgendwie was Neues überlegen für den Eurovision Song Contest? Vielleicht.
Ja, vielleicht ist da auch mal eine. Ja, Peter Urban hört ja auf, das zu kommentieren.
Wenn ich dich jetzt hier, das sehen ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Ich sehe dich mit dem Headset hier in unserem Stream. Man könnte sich schon auch vorstellen, dass du an die Stelle von Peter Urban trittst. Ich glaube, es ist ja noch nicht entschieden.
Ich habe noch gewisse Zweifel, ob ich mich bewerben soll, aber nachdem du mir jetzt so couragiert zuredest, werde ich mal in Betracht ziehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Petition an den Norddeutschen Rundfunk. Ich glaube, der ist dafür zuständig. Wir haben einen waschechten St. Pauli-Fan, dem ein Headset wirklich gut steht und der mit dem ESC seit langem, langem fiebert. Der Justus Haukapp sollte Peter Urban nachfolgen. Das wäre, dann ist auch egal, wie Deutschland abschneidet. Aber dann
also mein absoluter Traumjob. Mal gucken. Naja, also Ruprecht. Wir haben nächste Woche ein super spannendes Gespräch mit einem der prominentesten Richter aus der deutschen Kartellrechtsszene. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und ich freue mich wirklich außerordentlich auf dieses Gespräch und wünsche allen Hörerinnen und Hörern bis dahin eine schöne Woche.
Ach, wie Peter Urban
klang das natürlich auch.
Danke, Justus, dir auch. Alles Gute und tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
Tschüss.